Gold und Silber. Metalle gehören zur selben Klasse wie die Felsen. Sie sind Minerale und teilen miteinander die Eigenschaften der Härte und Dauerhaftigkeit. Jedoch besitzen die Metalle etwas, was die Felsen nicht haben und was sehr zu ihrer Nützlichkeit beiträgt. Welche Eigenschaft ist gemeint? Sie lassen sich gießen und in verschiedene Formen bringen. Felsen im geistigen Sinn sind feststehende, wohlgegründete und gesicherte Tatsachen, auf denen unsere gesamte Zivilisation und unsere Lebensgewohnheiten basieren. Gibt es nun unter diesen Tatsachen einige, welche die besonderen Eigenschaften der Metalle besitzen? Könnten sie, obwohl fest und gesichert, verschiedene Formen annehmen, und zwar je nach den waltenden Umständen? Wie steht es zum Beispiel mit folgendem Faktum? Muss der Gesetzesbrecher für seine Tat am Ende leiden? Sicher ja, aber wie viele verschiedene Formen nimmt die Sühne je nach den Umständen an? Ebenso viele, wie es Arten der Übertretung und schlimmen Folgen gibt. Der Grundsatz des Gesetzes aber bleibt der gleiche, welche Formen er auch immer annehmen möge. Von dieser Art sind die geistigen Metalle. Grundsätze oder Gesetze, hart und gesichert wie andere Tatsachen, doch je nach den Umständen formbar, auf die sie anzuwenden sind. Die Mannigfaltigkeit der Umstände ist den wechselnden Beziehungen des menschlichen Lebens angepasst. So finden wir, dass geistige Metalle ganz besonders jene Grundsätze darstellen, die das soziale Leben der Menschen leiten. Feste und gesicherte Grundsätze, aber angeglichen den veränderlichen menschlichen Zuständen. Jeder kann sich einen Haushalt oder irgendeine Gemeinschaft vorstellen, die durch die stete Anwendung dieser Prinzipien in Ordnung gehalten werden. Menschen fürchten das Tun des Bösen, weil es Strafe nach sich zieht. Man kann sich aber auch andere, edlere Grundlagen für das Leben der menschlichen Gesellschaft vorstellen. Zum Beispiel, wir gehorchen, wenn es gut für die Gesamtheit ist. Auch dieses Gesetz kann so viele Formen annehmen, wie es Möglichkeiten zum Gehorsam und dem daraus folgenden Wohlergehen gibt. Oder könnten wir uns von einem noch besseren Grundsatz leiten lassen? Gewiss, indem wir mit Verstand auf die Wege der göttlichen Ordnung einschwenken, wie wir sie in Gottes Werken und in seinem Wort offenbart sehen. Und das Rechte tun, nicht weil wir durch äußere Gesetze dazu gezwungen werden, auch nicht allein des natürlichen Nutzens wegen, der dem Gehorsam entspringt, sondern aus der Einsicht, dass die göttliche Ordnung weise ist und das echte Glück des gegenseitigen Dienens nach sich zieht. Wir können dieses Prinzip folgendermaßen beschreiben. Einsichtiges Leben auf dem Pfaden der Gebote führt zu einem reinen und von Glück gesegneten geistigen Dasein. Ist nun darin der höchste und edelste Lebensgrundsatz zu erblicken? Kann ein Kind folgsam sein aus einem höheren Motiv heraus als dem der Furcht vor Strafe oder dem Wunsch, es bequem zu haben? Kennt es einen noch innerlicheren Anstoß als das Vergnügen, sich anderen nützlich zu machen? Kann das Kind nicht auch gehorchen, weil es Vater und Mutter liebt und fühlt, dass sein Gehorsam sie glücklich macht und es ihrer Liebe näher bringt? Und kann nicht dasselbe Prinzip auch uns dazu führen, unserem himmlischen Vater zu dienen? Halte die Gebote des Herrn um seinetwillen und des Herrn Liebe wird über deinem ganzen Leben stehen. Vergeblich wird man nach einem tieferen und reineren Motiv Ausschau halten. Die beiden edelsten Metalle, die diesen beiden himmlischen Grundsätzen entsprechen, sind Silber und Gold. Sehr dauerhaft unterliegen sie nicht der Gefahr der Korrosion, wie die einfachen Metalle. So sind auch die himmlischen Grundsätze frei von der verderblichen Selbstsucht, welche die weniger himmlischen Motive so leicht verletzt. Gold und Silber, obwohl so dauerhaft, sind aber auch weich und geschmeidig, denn diese himmlischen Grundsätze sind bei jeder Gelegenheit glücklich und leicht anwendbar, um dem Nächsten oder dem Herrn zu dienen. Sie müssen nicht, wie die weniger himmlischen Motive, in harte, willkürliche Gesetze gezwängt werden. Gold und Silber werden auch nicht, wie die einfachen Metalle, dazu verwendet, um Werkzeuge und Maschinen herzustellen, um den Dingen unsere Macht aufzuzwingen. Vielmehr dienen sie bis heute vielfach als Grundlage unserer Währung, als Gegenwert geleisteter Arbeit und für Schmuck. Und so setzen uns diese himmlischen Grundsätze nicht finsterem Zwang aus, sondern gewinnen uns durch ihre Schönheit und Kostbarkeit. Nun müssen wir aber auch noch zwischen den beiden Metallen unterscheiden. Sie gleichen sich in mancher Hinsicht, aber das Gold ist seltener und kostbarer als das Silber. Es hat die warme, feurige Farbe des Sonnenscheins, während das kühle Weiß des Silbers eher dem Mondschein ähnelt. Wer kann daran zweifeln, dass Gold jenem heiligsten aller Gebote entspricht? Tu das Gute um des Herrn willen, und du wirst deine Liebe und Güte empfinden. Und Silber dem Zweitheiligsten. Lebe verständig auf den Wegen der Weisheit des Herrn, und du wirst die Freude kennenlernen, die im Dienste am Nächsten liegt. Das eine Gebot enthält die Kostbarkeit und warme Glut des Goldes, das andere die gleichsam intellektuelle Schönheit des Silbers. In den Mythen der Alten hören wir oft vom goldenen Zeitalter. Die Bibel schildert es in dem schönsten Gleichnis vom Garten Eden. Es wäre wohl naiv anzunehmen, dass dieses Zeitalter seinen Namen einem Überfluss an natürlichem Gold verdankte. Das Gold seiner Menschen war vielmehr geistiger Art, weil sie gleich guten, unschuldigen Kindern den Herrn liebten und im Tun des Guten um des Herrn willen die Liebe empfanden, die ihnen von ihm her zuströmte. Weil jene himmlischen Menschen solcher Natur waren, wurde ihr Zeitalter mit Recht als das Goldene bezeichnet. Nichts anderes meint auch die Beschreibung des Gartens Eden. Wir lesen dort im Zusammenhang mit dem bewässernden Strom, dessen erster Flussarm
um das ganze Land Havila fließt, wo selbst man Gold findet. Und das Gold dieses Landes ist kostbar.
Sagt uns das nicht, dass die Weisheit jener Menschen aus ihrer Liebe zum Herrn und ihrer Kenntnis der Güte seiner Wege entsprang? Auf das goldene Zeitalter folgte das silberne. Zu jener Zeit bestand die Weisheit der Menschen darin, die göttliche Lebensordnung aus der Natur und aus dem sogenannten alten Wort abzuleiten. Und sie fanden ihr Glück im gegenseitigen Dienen. Es versteht sich von selbst, dass auch dieses Zeitalter seinen Namen nicht einem Überfluss des entsprechenden Metalls verdankt, sondern dem ihm entsprechenden Geist. In den Sprüchen finden sich viele Hinweise darauf, dass die Weisen des Altertums sehr wohl wussten, dass Gold und Silber den kostbaren himmlischen Prinzipien entsprechen.
Nimm an die Weisheit, denn sie ist besser als Gold. Und Verständnis ist edler als Silber.
Groß ist die Zahl der Stellen in der Bibel, die Gold und Silber in diesem Sinne erwähnen. Wir wollen im Folgenden eine Auswahl davon zitieren.
Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher denn Gold und viel feines Gold. Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber, denn viele tausend Stück Gold und Silber.
Die Worte des Herrn werden dem Gold und Silber verglichen, weil sie überall jene beiden himmlischen Grundsätze der Liebe zum Herrn und des verständigen Dienstes am Nächsten lehren, welche Gold und Silber im geistigen Sinne darstellt. Diese beiden Lehren bilden auch den Inhalt der zwei großen Gebote, von denen das Gesetz und die Propheten abhängen. Sie sind ebenso Inhalt der goldenen Regel, die eine Zusammenfassung des Gesetzes und der Propheten darstellt. Bei den Propheten lesen wir, dass der Herr uns wie Gold und Silber läutern werde.
Und ich werde den dritten Teil durch Feuer führen und läutern, wie man Silber läutert, und ihn prüfen, wie man Gold prüft.
Deutlich zeigt das des Herrn Absicht, durch Versuchungen und Prüfungen uns dahin zu führen, dass die beiden himmlischen Grundsätze der Liebe zu Gott und der einsichtigen Nächstenliebe in unseren Herzen rein werden mögen.
Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest.
Eine Einladung des Herrn an uns, Güte durch das Tun des Guten um seinetwillen zu erlernen. In der Stiftshütte diente das Gold als Abdeckung für die geheiligten Einrichtungsgegenstände und für die Wände, während die Grundlagen, auf denen die Holzplanken der Wände ruhten, aus Silber waren. Sagt es nichts über die Eigenschaften, welche menschliche Herzen zum Wohnplatz des Herrn machen? Das Wissen um seine Güte ist wie Gold, das seine Gegenwart zuerst umkleidet, und das Verständnis seiner Wahrheit die silberne Grundlage, auf der jenes beruht. Warum wird Gold unter den Gaben, welche die Weisen dem Kinde zu Bethlehem darbrachten, zuerst genannt? Weil es die liebende Anerkennung der Güte des Herrn darstellt. Was bedeutet nun aber jene Auflage des Herrn bei der Aussendung der Apostel?
Ihr sollt nicht Gold noch Silber in euren Gürteln haben.
Der Zusammenhang jener Stelle zeigt, dass die Bedeutung dieser Anordnung darin bestand, dass die Jünger oder Apostel nicht ihren eigenen Sinnen und ihrem eigenen Verständnis vertrauen sollten bei der Entscheidung darüber, was gut sei, sondern als Arme im Geiste seine Lehre über das Gute und Wahre verbreiten sollten. Wir haben gesehen, dass Sonne und Mond zuweilen die Liebe zu sich selbst und zur eigenen Einsicht darstellten, besonders wenn sie zum Gegenstand des Götzendienstes gemacht wurden. So können Gold und Silber, wenn sie zur Herstellung von Götzenbildern verwendet werden, auch unsere Aneignung des Bösen anstelle des Guten und des Falschen anstelle des Wahren bezeichnen. Wir erinnern uns, das goldene Zeitalter bestand, als die Liebe zum Herrn den Menschen anzeigte, was gut sei, und das silberne, als die Freude der Menschen darin bestand, seine Wege der Nächstenliebe zu erlernen und nach ihnen zu leben. Worin besteht nun die Bedeutung der folgenden Worte aus den Klageliedern des Jeremias?
Wie ist das Gold so gar verdunkelt und das feine Gold so hässlich geworden?
Und wiederum,
dein Silber ist zu Schlacke geworden.
Sie drücken die Trauer darüber aus, dass dienende Liebe zum Herrn nicht länger zu finden ist, noch die Freude am Erlernen und Beschreiten seiner Wege im gegenseitigen Dienen. Werden Menschen je wieder in ihrem täglichen Leben durch den Segen geleitet und belohnt werden, der im Tun des Guten um des Herrn willen besteht? Wir haben die göttliche Verheißung, die heilige Stadt, wie sie Johannes aus den Himmeln von Gott herabsteigen sieht.
War von reinem Golde wie das reine Glas. Und die Straße der Stadt war reines Gold wie durchscheinendes Glas.